Und wie wir auch alle wissen, it's pronounced GIF. Sorry.
Okay. Dann kommen wir jetzt zum GIF-KV-Finanzierungs-Finanzstabilisierung. Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 98 mit der Aufnahme am 10. Juli 2022. Endlich wieder für euch am Mikrofon. Die Podcast Public Health Physiotherapeutin in sowas ähnlichem wie Urlaub, Claudi Czern. Einen wunderschönen Sonntagabend hier, liebe Claudi.
Dankeschön, hallo.
Und unser post-zweite Elternzeit-Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Schön, dich wieder zu hören. Auch dir einen zauberhaften Sonntagabend.
Ja, hallo in die Runde.
Und natürlich euer Podcastpfleger Philipp Schunke. Salut, geschätzte Hörerinnen in Stadt, Land und Erdkreis. Claudi, was steht denn heute auf unserem Plan?
Ja, das habe ich vergessen.
Lasst euch überraschen.
Lorem Ipsum steht hier.
Wie kommt das denn dahin?
Aber ich kann hier natürlich schnell mal freestylen. Ich sehe hier in unserem tollen Skript, dass es was zu den GKV-Finanzen gibt. Ich werde was zur Studie des Wissenschaftsrats sagen, nämlich der HQG-Plus-Studie. Dann gibt es ja noch was zum Bericht des Sachverständigenausschusses. Oh, das wird lang, sehe ich. Und dann haben wir noch ein paar Kurznews. Und in dieser Episode waren wir ein bisschen kreativ und haben nicht ein Interview, sondern zwei Kurzinterviews, die es dann gibt. Einmal spreche ich mit Andreas Alt zu Physio2Future. Und dann hat Philipp dankenswerterweise bei einer Pressekonferenz teilgenommen und mitgeschnitten, und zwar zum Thema Shared Decision Making. Und wir haben auch wieder einen Medizin-Morgs dabei. Da geht es diesmal um den Nutzen routinemäßiger postoperativer Röntgenaufnahmen. So, ich hoffe, ich habe es jetzt korrekt gefreestylt.
Ja, freestyle.
Ganz schnell. Aber wie geht's euch denn, Pascal?
Ja, Philipp hat es schon angekündigt. Ich habe die Elternzeit hinter mir, also was hast du gesagt? Zweite Elternzeit?
Zweite
also ich hatte ja mehrere Elternzeiten bisher. Ich habe ja schon häufig ausgesetzt für die Kids einfach auch, weil es ein cooles Tool ist, was man nutzen kann. Das hatte unsere Elterngeneration ja noch nicht zur Verfügung, aber genau, ich finde das total klasse und habe das auch genutzt. Aber genau, ich habe die zweite Elternzeit bei meiner zweiten Tochter sozusagen, also für die zweite Elternzeit genutzt und habe sie unter anderem erfolgreich in der Kita eingewöhnt und das ist jetzt aber auch schon einen Moment her, weil wir es mal wieder nicht ganz so geschafft haben mit der Episodenaufzeichnung, wie wir uns das gedacht hatten. Das ist jetzt, arbeite ich glaube ich auch schon einen Monat wieder. So, naja, noch nicht ganz, aber fast. Genau. Und ansonsten habe ich, Trommelwirbel, eine neue Stelle. Und habt ihr das Foto erkannt, was ich gepostet habe? Ja, auf Twitter.
Natürlich.
Natürlich.
Warte, es war ein. Warte, Köln.
Genau, nee. Steht ja sogar drunter, ne? Beate hat, glaube ich, drunter kommentiert. Ich habe in der Praxis ja eine 50%-Stelle, in der ich meine Weiterbildung absolviere und habe jetzt eine zusätzliche 50%-Stelle am neuen Institut für Allgemeinmedizin an der Universitätsklinik Köln. Da gab es nämlich bisher, ach, man weiß gar nicht genau, was der Zustand war, ein Lehrbereich quasi für Allgemeinmedizin, in dem zwei Honorarprofessoren das Thema beackert haben und primär die Lehre gemacht haben und eigentlich auch schon vor ein paar Jahren gerne sozusagen in wohlverdienten Ruhestand gehen wollten. Das hat sich aber, jetzt will ich ja hier meinen neuen Arbeitgeber nicht zu sehr in Dreck ziehen, doch sehr schwierig gestaltet, weil die Universität oder die Uniklinik jetzt nicht so ganz bereit war, in die Allgemeinmedizin auch zu investieren. Hat sich das dann aber, nachdem sie niemanden gefunden hatten, der da zu den Konditionen das irgendwie machen will, dann doch breit erklärt, dass sie jetzt ja auch gemerkt haben, ne, Masterplan Medizinstudium 2020 ist jetzt nichts geworden, wird ja aber irgendwann kommen, wertet die Allgemeinmedizin deutlich auf, ist sehr viel mehr Lehrverantwortung etc. drin und das lässt sich nicht mehr ganz wegdiskutieren, dass das ein wichtiges Fach ist und dementsprechend gibt es jetzt da auch eine bessere Ausstattung, sodass dann sozusagen meine ehemalige Vorgesetzte aus Frankfurt da den Ruf erhalten hat. Mhm. Und das fand ich ganz großartig und bin ihr sozusagen dahin gefolgt aus Frankfurt nach Köln und werde dort dann zunächst erstmal die Lehrkonzeption und Lehrforschung so ein bisschen machen, die Praxen, die wir alle brauchen, rekrutieren, von der Qualität her probieren, besser aufzustellen etc. etc. Es wird cool. Also, und es ist noch ziemlich, naja, viel zu tun. Also das Team wächst jetzt irgendwie von 5 auf 15 Leute innerhalb der nächsten Monate. Das wird also dann bunt und Kaffeemaschine ist gerade frisch bestellt und angekommen und so. Also es gibt dann schon noch dann. So die, sieht sozusagen, da ist noch viel kleine Aufbauarbeit, aber das wird sicherlich super interessant werden und hat ja auch den Charme, ne, irgendwas mal jetzt nicht komplett vorgefertigte Strukturen vorzufinden, sondern da einfach zu gucken, okay, was können wir, was sind unsere Ideen, was können wir da umsetzen, bin ich auf jeden Fall.
Aber gehst du dann selber auch in die Lehre oder geht es um die
ganz gespannt. Ja, ich werde dieses Semester, also jetzt das kommende Wintersemester, mir alle einmal anschauen und dann auch selbst eine Vorlesung da übernehmen und dann, also eine aus dieser, von den 6 Terminen, die da pro Semester abgehalten werden und dann eben auch sicherlich mit Wahlfach und Seminaren etc. zu tun haben. Also ich werde da auch Lehrtätigkeit machen. Genau, und das wird sicherlich einfach ganz interessant. Ich werde vieles noch von Remote aus machen und ab und an vor Ort sein.
Wie weit ist es zu pendeln?
Ja, das ist schon ein Stück, ne? Fährst schon so 2,5 Stunden, während du jetzt noch überlegst, dass du quasi vom Bahnhof dann zum Arbeitsort musst. Und das ist dann eher etwas für ab und an mal, aber wir wollen ja langfristig nicht unbedingt in Heidelberg bleiben, sondern eigentlich weiter, ein Stück weiter nach oben sozusagen auf der Deutschlandkarte.
Okay.
Genau, da kann es dann gut sein, dass es da dann irgendwann auch mal näher wird. Aber schauen wir mal.
Ich fand das so witzig, weil das habe ich hier gar nicht transparent gemacht, dass ich ja auch letztes Semester oder also jetzt im Sommersemester quasi lehrend tätig war.
Cool.
Und das auch meine Premiere war und ich muss mich erstmal vom Studi-Status in meinem Kopf lösen musste, dass ich mich nicht hinten in die letzte Reihe drücke, sondern mich hier vorne hinstellen muss. Das war auch ganz witzig, aber genau, werden wir hier noch so ein können wir irgendwann so einen Lehr-Podcast machen. Nee, machen wir nicht. Ich bin auch gerade irgendwie ganz froh, dass es vorbei ist, weil es echt nochmal viel Arbeit war, sich das selber zurechtzuknüppeln und irgendwie das bisschen Pädagogik, was man so im Bachelor hatte, das musste ich erstmal wieder rausgraben. Genau.
Ja, red gerade weiter. Was ist denn sonst so los?
Naja, also eigentlich wäre ich ja gar nicht da.
Wie kommt das denn?
Wie immer oder weiß ich schon meinen letzten Urlaubsplan. Also hat Corona mal wieder zugeschlagen und mir meinen Urlaub zerschlagen. Ich vielleicht zur Ankündigung auch, dass ich in den nächsten Malen bei den Kurznews auf jeden Fall nicht mit dabei sein werde, weil ich diesen Sommer mal 3 Monate frei habe und nämlich endlich mal meine Reisen nachholen wollte, die ich nach der Masterarbeit geplant habe. Dummerweise hatte ich ja meine Masterarbeit am 30.03.2020 abgegeben. Das war der beste Zeitpunkt, um keine Feier zu machen, um das Zeugnis im Briefkasten nur zu haben und um nicht reisen zu können. Genau, und jetzt habe ich die Chance quasi, jetzt im Sommer quasi, also ab 1.7. habe ich frei und habe die ersten 8 Tage erstmal Tour de France guckend im Bett verbracht. Das war großartig. Und jetzt geht es mir aber wieder gut. Und seit letzten Dienstag darf ich wieder raus, konnte mich sozusagen freitesten und genieße gerade die Freiheit und freue mich dann auch endlich losreisen zu können aus Berlin. Ja, aber heute bin ich dann sozusagen noch da.
Unser Glück. Gleichzeitig können wir gleich ankündigen, dein Interview, was du geführt hast, beginnt auch mit, wahrscheinlich bin ich jetzt
Lieg ich in der Hängematte.
Hast du wenigstens eine Hängematte bei dir in der Wohnung aufgehängt?
Nee, aber ich habe sehr viel ausgemistet. Wert, ja. Dafür war Corona auch ganz gut. Ja, ich habe sehr viel Platz jetzt. Aber wir haben im Garten eine Hängematte, also steht nicht so schlecht um mich.
Bei dir, Philipp?
Wir müssen noch ein bisschen reden. Ich bin noch am Schmatzen. Ich
habe
ja noch
Ingwer,
einen Bonbon
oder?
Im Mund.
Was sagst du eigentlich zu meinem Sommergetränk, Philipp?
Hab schon wieder vergessen. Doch.
Gin Basil Smash. Kriegt dich gut. Ich habe es gestern versucht, selber zu machen. Ich habe leider nicht das professionelle Barkeeper-Equipment und dann wird's nix. Dann hast du es so richtig peinlich. Basilikum zwischen den Zähnen hängen. Grazil aus deinem Cocktailglas schlürfst.
Darf ich das drin lassen?
Ja, darfst du.
Also bei mir passt schon irgendwie alles. Ich weiß auch gar nicht, habe ich eigentlich erzählt, dass ich die Krankenkasse gewechselt habe?
Wow.
Nein, das ist die Sache.
Sehr persönlich.
Von den Höhen eurer wissenschaftlichen Tätigkeiten, ja, und Forschungs- und Lehre, ja, kommt es zu solchen banalen Sachen. Ich sage das auch nur, also erstmal war es Zeit.
War es aufwendig?
Das war auch nicht aufwendig. Es war ein bisschen nervig, weil ich war in so einem Bonusprogramm drin. Das heißt, ich konnte nicht wechseln einfach, sondern ich musste halt warten, dass das gekündigt wird. Das hat 1,5 Jahre gedauert. Laberababer. Und vor allem, ich war in der schlechtesten, also für einen Skeptiker, schlechtesten Krankenkasse Deutschlands, ja, kann man sich selbst denken. Und das Problem des Wechsels war ja auch zu sagen, es gibt ja nach wie vor keine homöopathiefreien Krankenkassen. Insofern war das so auch keine motivierter Wechsel. Aber was ich ganz, also ich bin seit 1.6. in dieser neuen Krankenkasse und ich habe immer noch keine Karte bekommen. Und dann habe ich da angerufen und meinte, ja, tut Ihnen wirklich leid. Und dann hat sie irgendwas erzählt mit irgendwie Versicherungsnummern abgleichen, bla bla bla. In den nächsten 6 Monaten können Sie mir keine ausstellen.
Oh.
Okay. Haben sie mir dafür eine PDF geschickt. Ich bin ja selten beim Arzt. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann doch hin muss, wenn ich da mit so einem Wisch ankomme.
Doch, das geht.
Okay.
Ja.
Also bin ich mal gespannt.
Also aber nicht Arzt wechseln. Das muss gehen. Naja, wir haben ja auch Leute, die aus anderen Gründen keine Karte haben können. Im Zweifelsfall reicht, sollen sie einen Fax in die Praxis schicken. Ja, das machen die oft genug, wenn die Leute jetzt keine Krankenkasse dabei haben. Keine Karte dabei.
Ja, aber ich meine, das Problem ist ja sozusagen, wir steigen nicht weiter drauf ein. Ich fand es ein bisschen seltsam, aber wie auch immer. Die andere Sache, die mir heute über den Weg gegangen ist und die mich, ich weiß, ihr müsst mir sagen, ob ich mich zu künstlich aufrege, ja. Vielleicht ist es auch so ein Old White Man-Effekt, ja. Es gibt ja immer solche, diese Sprüche, die so Konjunktur haben. Ich weiß, am Anfang der Pandemie war alles unter dem Brennglas der Pandemie, ja. Also ja, irgendwie so. Mhm. Es gab, und solche Sprüche haben Konjunktur. Und ich weiß nicht, ob das nur ich bin. Ich lese überall, wir müssen Gesundheit neu denken. Meine Güte, geht mir das auf den Keks.
Echt?
Okay. Weil das so eine Ankündigung des Denkens ist. Weißt du, so, es ist ja nicht, ich habe also mir jetzt gedacht, neu gedacht, ich habe mir folgende Lösung vorgestellt, es müsste das und das sein und so kommen wir dahin, sondern das ist so die, man sollte mal denken. Geht mir total auf den Keks. Und das, also wie gesagt, ich finde, das hat gerade wieder eine Konjunktur und keine schöne.
Ich merke, ja, vor allem, ich bin es zu haben wenig so viele schon. Unterwegs.
Das ist Twitter. So. Das ist in dem Fall Twitter. Na gut.
Ich, ja. Naja, dann schreibt doch drunter, man sollte mal neu machen. Also ich finde, es scheitert viel mehr am Machen als am Denken. Mhm. Also ich habe hier allein 10 Bücher stehen, Zukunft der Gesundheit, Neustart, Pipapo. Ich glaube, da haben sich viele schon Gedanken drüber gemacht, aber das zu machen und umzusetzen, ist, glaube ich, schwieriger.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich mich künstlich aufrege, aber es ging mir gerade wieder in den Kopf.
Okay, wir fangen an mit den News.
Ja.
Und zwar erstmal zu den GKV-Finanzen. Und zwar Anfang dieser, beziehungsweise wenn ihr es hört, wahrscheinlich letzte Woche, hat Karl Lauterbach einen Entwurf zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vorgelegt. Und ja, kommen wir erstmal zum Inhalt. Da steht sozusagen in der Begründung und auch in der Vorstellung davon, ging es darum, dass die Kosten derzeit stärker steigen als die Beitragseinnahmen der GKV. Mhm. Und die Lücke, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich das richtige Jahr hier drin habe, 2023, glaube ich, auf, oder 2022, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, auf 17 Milliarden geschätzt wird im kommenden Jahr. Also 23, habe ich mich vertippt. 23 soll diese Lücke entsprechend so groß sein. Und dann ist natürlich klar, okay, irgendwie müssen wir das ersetzen. Das geht natürlich entweder, indem man entsprechend die Beiträge raufsetzt oder eben Kosten dämpft im Gesundheitswesen oder Ein Mischmasch davon ist das, was jetzt als Vorschlag, erstmal ist ja noch nichts beschlossen, auch noch nichts beschlussreif, das ist so viel vielleicht zur Diskussion, aber das, was auf dem Tisch liegt. Und am meisten Presse, würde ich jetzt sagen, bundesweit, hat die geplante Steigerung des Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte bekommen. Es ist ja so, dass es einen fixen Beitragssatz gibt und dann darf jede Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erheben und dieser soll quasi um 0,3 Prozentpunkte steigen. Wenn wir jetzt angenommen, zum Beispiel die größte Krankenkasse Deutschlands hat beispielsweise aktuell einen Zusatzbeitrag von 1,2 Prozentpunkten und wenn der kommendes Jahr dann auf 1,5% steigt, macht das für jemanden mit 4.000 Euro brutto Monatsgehalt, so einfach mal als Beispiel, ungefähr 6 Euro zusätzlich aus. Das klingt nicht viel, ist jetzt für diese eine Person vielleicht auch nicht so viel, insbesondere nicht bei 4.000 Euro Bruttogehalt, aber das läppert sich natürlich über alle Beitragszahlen dann schon ganz schön zusammen. Und ich glaube, der Punkt ist, wenn man jetzt sozusagen diese 17 Milliarden komplett ersetzen wollte, müssten es ungefähr um 1 Prozentpunkt steigen, statt 0,3 Prozentpunkte. Aber na gut, dann soll außerdem sollte ja eigentlich nicht mehr passieren, aber doch wieder ein zusätzlicher nochmal Steuerzuschuss an den Gesundheitsfonds gehen. Und das hat bei mir schon ein bisschen Belustigung hervorgerufen. 1 Milliarde soll als Darlehen an den Gesundheitsfonds gehen. Da habe ich so gedacht, was? Ihr schießt da eh jedes Jahr, keine Ahnung, für 1 Milliarde rein. Und dann was wollt ihr denn da für ein Darlehen zahlen? Also, das ist jetzt ja irgendwie keine Bank, die sich ein Haus finanziert hat. Geld ist halt einfach weg. Ja. Also, das bin ich mal sehr gespannt, was das für ein Darlehen ist und wann das dann zurückgezahlt werden soll, nach wie vielen Jahren. Oder ob sie dann nicht einfach sagen, okay, dann machen wir dieses Jahr 3 Milliarden Steuerzuschuss und nächstes Jahr einfach nur ein. Oder also das scheint mir irgendwie einfacher so zu machen. Na gut, oder? Vielleicht geht es auch ums Prinzip. Und dann sollen die Krankenkassen mehr ihrer Finanzreserven abtreten. Mhm. Haben ja immer noch ein bisschen was auf der Kante liegen. Also nicht alle, aber ein Teil. Und dann kommen jetzt noch ein paar spannende Punkte, die dann auch ordentlich Kritik hervorgerufen haben. Und zwar zum ersten soll die Neupatientenregelung in der ambulanten Versorgung gestrichen werden. Diese wurde erst mit dem TSVG eingeführt und die gibt es für neue oder seit 2 Jahren nicht mehr vorstellig gewesene Patienten.
Kannst du kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
Ja, du kriegst quasi einfach extra budgetär mehr Geld, wenn sich jemand bei dir noch neu vorstellt. Okay. Oder eben halt seit 2 Jahren nicht mehr bei dir war und dann wiederkommt, wenn man dann davon ausgeht, na gut, der war vielleicht zwischenzeitlich ärztlich woanders in primärer Behandlung. Mhm. Und das ist insbesondere deswegen interessant, weil das, ich glaube nicht, dass es dazu Daten gibt, oder ich wüsste zumindest nicht, dass es dazu Daten gibt, aber das hat in meiner Wahrnehmung, kann man da gerne widersprechen, falls jemand da eine andere Wahrnehmung hat oder vielleicht sogar etwas Daten dazu weiß, dazu geführt, dass dieser Fakt der Quartalsferien abgenommen hat. Ja, es gibt ja, mit Hausärzten ist das nicht ganz so geläufig, aber andere Ärzte machen das durchaus und ein Teil der, ein paar Hausärzte sicherlich auch, das Ende des Quartals ganz häufig für 1, 2, 3 Wochen die Praxis zu ist, weil einfach quasi sozusagen das Budget ausgeschöpft ist. Man weiß, man arbeitet jetzt die nächsten 2, 3 Wochen einfach komplett für lau. Mhm. Und warum soll man das machen? Da kann man ja auch dann einfach die Praxis schließen. Und das hat das natürlich ausgelöst, weil der Zuschlag dann, oder ein bisschen reduziert, weil der Zuschlag eben gut genug war, um dann, wenn davon ein paar neue Patienten waren. Ne, der wird gestrichen, da sieht man auch am Sparpotenzial, dass sich das schon lohnt. Das war nämlich 400 Millionen Euro, wird das geschätzt pro Jahr. Krass, ne, also das hat sich schon auch rentiert, ja, auch natürlich insbesondere durch Patienten, die gerne mal überall hingehen. Ne? Na gut, stationär soll auch gespart werden und zwar sollen, das finde ich auch ein bisschen schade eigentlich, und zwar weniger Pflegepersonalkosten im Pflegebudget enthalten sein. Und zwar, was ja jetzt außerhalb der DRGs läuft, und zwar durch stärkere Fokussierung auf nur qualifizierte Pflegekräfte. Das ist natürlich irgendwie fachlich eher sogar nachvollziehbar, wird aber natürlich bedeuten, dass an dem wieder dann stärker gespart wird. Ja, und das macht dann natürlich auch die stationäre Situation jetzt nicht entspannter, würde ich mal sagen.
Obwohl eh nicht viele da sind, aber gut.
Genau, ja, dann soll das Preismoratorium für Arzneimittel verlängert werden. Das ist, dass alle Arzneimittel, die, oh, jetzt kann ich mich hier gut vertun, ich kenne das nicht auswendig, alle Arzneimittel, die nicht im AMNOG waren, also jetzt die nicht ganz neu sind, ein festen Preis haben, der irgendwann dem Preis entspricht von, ich glaube, 2009 oder so. Ja, also, dass die einfach, dass es der damalige Preis quasi einfach festgeschrieben wurde. So ungefähr. Jetzt werden hier die ganzen Pharma-Leute, die uns den Kopf zusammenschlagen. Na gut. Und dann finde ich noch auch irgendwie interessant bis merkwürdig eine Solidaritätsabgabe pharmazeutischer Unternehmen für 2 Jahre.
Sehr seltsam.
Das ist, kommen wir gleich zu. Und genau, dann gibt es noch ein paar Punkte zum AMNOG, die auch in Inhalt sind. Und zwar, dass es weniger Orphan Drugs geben soll durch eine strengere Regulierung, stärkere Erstattungsverhandlungen durch ein paar Maßnahmen. Und etwas, was ich auch richtig krass fand, und zwar die Gesamtvergütung und die Punktwerte der zahnärztlichen Vertragsärzte werden gedeckelt. Also die dürfen einfach 2 Jahre nicht stärker steigen als die Einkommen. Außer Zahnersatz unabhängig davon. Also wenn jetzt die Zahngesundheit der Bevölkerung sich massiv verschlechtert, zahlen das sozusagen die Zahnärzte selbst. Ja. Mhm. Bisher ist das Mobilitätsrisiko liegt ja auf Kassenseite. Ja. Fand ich eine spannende Maßnahme. Jetzt nochmal zur Form. Kaum war das Gesetz vorgelegt oder die Pressekonferenz zu Ende, gab es direkt wieder Kritik aus der FDP, dass das nicht entsprechend abgestimmt sei. Gleichzeitig haben andere Mitglieder der Ampelkoalition aber auch gesagt, dass das entsprechend im Koalitionsausschuss diskutiert wurde. Und ich würde es ja tendenziell auf die FDP schieben, aber das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass da die Kommunikation schief lief. Deswegen frage ich mich da schon, ob Lauterbach da als Minister auch das vielleicht einfach auch nicht richtig gut kommuniziert. Also ob da nicht alles abgesprochen ist oder nicht alles klar kommuniziert ist, weil ich kann mich nicht erinnern aus den letzten paar Jahren, dass das immer so ein Problem war mit gesundheitlichen Abstimmungsvorhaben. Ja. Na gut, kommen wir mal zu den Reaktionen. Eigentlich gab es nur Kritik, aber es geht ja auch um Kostendämpfung, da gibt es eigentlich nie Freude von irgendwem, ja, das ist jetzt auch nicht überraschend, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Die meiste Kritik kam natürlich von ihrem stärksten Betroffenen, die Zahnärzte mohren jetzt von Frontalangriff auf die zahnärztliche Versorgung, klar, die finden das nicht witzig. Die Pharmaindustrie ist not amused und die niedergelassene Ärzteschaft ist auch nicht begeistert, ja, wenn die jetzt irgendwie 400 Millionen Euro gestrichen kriegen, ne, so. Ich finde ja, von Kostendämpfung muss auch niemand begeistert sein. Ne? Das ist jetzt, da musst du als Gesundheitsminister jetzt irgendwie niemandem gefallen. Aber du musst natürlich irgendwie möglichst gute Vorschläge machen. Ja. Und ein paar der Maßnahmen sind aus meiner Sicht schon irgendwie sinnvoller als andere. Ich finde ja die Idee der Solidaritätsabgabe Pharma da ja irgendwie schon charmant. Ne? So. So im Sinne von, da gab es schon einige Unternehmen, die ordentlich echt Gewinne gemacht haben. Das muss man doch irgendwie, dann sollen die sich jetzt ja auch mal an der Finanzierung des Gesundheitswesens beteiligen. Aber ich habe doch irgendwie arge Zweifel, dass man das Recht sich ja irgendwie jetzt rückwirkend abschöpfen kann, ja. Statt dann irgendwie zu sagen, also da würde ich dann vielleicht doch eher mich auf das, auf die ganzen Amnok-Regeln fokussieren, dass die da irgendwie weniger lange den Preis selbst festlegen dürfen oder das rückwirkend sozusagen dann nochmal gilt, ja, für das erste Jahr oder das erste Halbjahr nur frei festlegen dürfen oder dass die Orphanisierung, die ja da irgendwie echt Überhand genommen hat, irgendwie stärker eingegrenzt wird, dass irgendwie Biologika stärker eingegrenzt werden oder so. Also gäbe es ja viele, viele Sachen, die man diskutieren könnte. Nun gut, und ja, oder bei dem Preismoratorium, ja, ob das, da könnte man ja auch einfach die, das erhält, nämlich, da kriegen die einen Inflationsausgleich, den könnte man ja auch streichen und dann hätte man da wieder mehr Geld im, im Kasten. Also da weiß ich nicht. Was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn dazu zu diesen?
Also ich gehe da bei den meisten
Finanzbotschaften.
Also ist natürlich ein Clusterfuck, ne? Die Finanzierung, also Pharmafinanzierung überhaupt. Aber ich gehe halt auch, also versteht ihr zumindest, ist das System bietet eigentlich genug Stellschrauben, um das auch für die Unternehmen planbarer zu machen. Also sozusagen eine Änderung des Systems und das wirkt halt in Zukunft. Dieses Rückwirkende. Das Problem ist, es ist ja natürlich, ich glaube, es gibt wenig Leute, die ein Problem haben, der Pharmaindustrie Geld abzuschöpfen, sozusagen als, als Spontanreaktion. Wenn man das jetzt aber mal davon abkoppelt, dann fände ich andere Hebel anzuwenden etwas charmanter und auch längerfristig wirksamer als so dieses Rückwirkende. Aber mei, ich bin sowieso gespannt, ob das in irgendeiner Weise durchkommt. Ich sehe da nicht, dass die FDP da mitgeht.
Hm. Ich fand auch richtig lustig, ich glaube, die Taz hatte irgendwie so einen Artikel dazu, bald keine neuen Hüften mehr. Quasi als Titel, fand ich auch irgendwie interessant. Ja, ich meine, wir sind halt auch noch, ja, und was heißt, uns ging es gut. Ich meine, wir sind natürlich auch mit einer krassen Hochleistungsmedizin am Start und so weiter, ne? Und ich habe irgendwie so, gibt es bestimmt auch Studien und Erhebungen dazu, aber vom Gefühl denke ich mir auch, man kann einiges eben auch noch effizienter gestalten, ne? Was eben an doppelter Befunderhebung oder an so selber Krücken, die man sich so einbaut, wenn man die lösen würde. Aber das ist natürlich nicht mal schnell, ne, an einem Schräubchen gedreht und dann.
Das müssen wir neu denken.
Genau, ich
ja, und das würde,
sagen,
würde halt auch.
Sagen.
Und das sorgt dann auch dafür, dass bestimmte Leute weniger verdienen, ne? Also, wenn du weniger Befund, also weniger Röntgenbilder erstellst, dann Spaß bei den Radiologen, ne? Wird absolut sinnvoll für die Gesamtbevölkerung, ne? Ist aber natürlich trotzdem, werden sich da auch Leute um ihre Freunde aufregen. Aber ich denke auch so gesamtgesellschaftlich, wenn wir, das haben wir ja zum Glück, doch hoffe ich, würde ich sagen, mit einer gesellschaftlichen Mehrheit erkannt, dass Pflegekräfte wichtig sind und besser bezahlt gehören. Mhm. So. Und wenn man Pflegekräfte besser bezahlen will und davon auch wieder etwas mehr haben will auf allen Stationen, ja, und dementsprechend, das, dann wird das Gesundheitswesen, wird es sowieso nicht, aber dann wird es auch einfach teurer werden, ja. Das ist irgendwie.
Ja, oder man spart halt auf der anderen Seite ein, ne? Wenn du manchmal siehst, wie die Gehälter an den Krankenkassen zum Teil steigen, so, da wird dir halt auch schlecht. Und da denkst du ja, also ich kenn's immer nur aus diesen Physiodebatten, da wird um jeden Euro gekämpft und dann siehst du mal schnell, wie da die Gehälter im Vorstand steigen und du fragst dich echt so, ey, waren die 3 Euro wirklich ein Problem? Ja.
Na gut. Ich bin gespannt auf die HQG-Plus-Studie. Die wurde ja schon neulich, was war es, Übergabe-Update oder so? Mhm. Wie ist das? Übergabe-News, kann man das auch schon mal, ne? Wurde das angesprochen, glaube ich.
Ah, okay. Genau. Ich finde die auch total spannend. Und zwar ist das eine Studie, die sich die Entwicklung gesundheitsbezogener Studienangebote mit, es klingt so schön, Patientinnen- und Klientinnennamen Qualifikationsziel in den Fokus rückt. Und zwar ist es so, dass der Wissenschaftsrat 2012 eine Empfehlung gegeben hat, 10-20% quasi zu akademisch zu qualifizieren innerhalb von 10 Jahren, also 2022. Also ist quasi jetzt so ein bisschen so eine Bestandaufnahme und es wurde eben auch geguckt, wie jetzt so der Stand der Forschung ist, wie die wissenschaftlichen Karrierewege so aufgebaut wurden und vor allem auch, wie die berufliche Einmündung der hochschulisch qualifizierten Gesundheitsfachpersonen sind. Dazu haben sie eine Hochschulbefragung gemacht und eine Befragung von Versorgungseinrichtungen, also Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen. Und ich habe jetzt einfach mal so ganz ausschnitthaft aus diesem, ich glaube, dieser Projektbericht ist so 200 Seiten lang oder so, einfach mal ein paar Ergebnisse mitgebracht, die ich ganz spannend fand, nämlich zum einen die Akademisierungsquoten. Also wir erinnern uns nochmal, 10-20% war angepeilt und wir haben für die Pflegewissenschaft 3,2% oder für die Pflege-Hebammenwissenschaft. Bei den Hebammen ist es ja so, dass es das EU-Gesetz gab zur Akademisierung. Da sind wir schon bei 53%. In der Logopädie haben wir 34% und davon aber nur 3,1% quasi primär qualifizierend. Dafür vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, wenn man quasi einen Gesundheitsfachberuf studieren möchte, kann man das eben primär qualifizierend machen, also über ein normales Bachelorstudium, wo dann quasi das Staatsexamen inkludiert ist. Man kann es additiv machen, dann mache ich erst die Ausbildung und dann nochmal ein Studium hinten dran oder ausbildungsintegrierend. Das geht auch. Also genau, so viel kurz zur Erklärung. Bei den Physios haben wir 15,9% akademisiert und in der Ergotherapie sind es 3%. Auch da immer deutlich weniger primär qualifizierend. Insofern ist natürlich die Akademisierungsquote, ja, also nur bei den, ja gut, ganz knapp bei, oder bei den Physios knapp, bei den Logopäden und Hebammen quasi erreicht, aber die Akademisierungsquote bezog sich eigentlich auch, die empfohlen wurde, auf die primär qualifizierenden Studiengänge. Von daher, ja, sieht es da sehr mau aus. Und ich habe noch ein Ergebnis mitgebracht, weil ja häufig quasi, ne, wenn es um Akademisierung geht und das diskutiert wird, so der, das Totschlagargument ist, ne, aber die sitzen doch dann nur am PC und machen doch gar nichts mehr in der Patientinversorgung, genauso wie auch, frage ich mich immer, Lehrerinnen studieren, Ärzte studieren, aber gut, das ist häufig ein Argument, was gebracht wird, aber das konnten, in, also in anderen, zum Beispiel die Warmos-Studie hat das ja schon entkräftet und auch hier in der Untersuchung war es jetzt so, dass 70% der Absolvierenden eine Tätigkeit in einem versorgungsnahen Umfeld aufgenommen haben, etwa ein Viertel der Absolvierenden hat nochmal ein weiterführendes Studium aufgenommen und davon quasi die Hälfte auch im Bereich der Gesundheitsfachberufe, obwohl es natürlich so ist, dass da die Masterstudiengänge noch sehr dünn sind in Deutschland. Da gibt es echt noch nicht viele. Und was ich auch eine interessante Zahl finde, insgesamt der Anteil hochschulisch qualifizierter Gesundheitsfachpersonen in der Versorgungspraxis ist gering und wird auf unter 1% geschätzt. Wow. Also ja, das ist auf jeden Fall noch sehr wenig. Es wurde nicht erreicht, aber es ist meiner Erfahrung nach, wird es auch von der Praxis noch nicht so angenommen. Der Mehrwert wird noch nicht so richtig erkannt. Und da gibt es auch noch sehr viele Barrieren in den Köpfen, meiner Meinung nach.
Aber glaubst du, dass das etwas ist, was so ein Generationenproblem ist, also dass sich dann irgendwann rauswächst?
Hoffe ich. Ich glaube, dass es einen Effekt hat. Ich finde aber, also zumindest was ich so in der Physio-Ergo-Logo mitkriege, ist es auch sehr viel böses Blut und sehr viel so, naja, wenn du Akademisierung sagst, da hast du 5 Leute, die finden dich toll und 10, die springen dir gleich an die Gurgel, so ungefähr. Also es ist sehr aufgeladen emotional, dieses Thema. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht mehr darum geht, quasi Argumente zu finden und sich zusammenzusetzen und zu gucken, wie machen wir es, sondern es ist so ein Lagerdenken. Ist natürlich auch von riesen wirtschaftlichen Interessen geprägt, ne? Also die ganzen Berufsfachschulen, gerade auch die privaten, das ist ja ein wahnsinniger Bildungssektor, die haben da ordentlich auch, na, so böses Blut gestreut. Gibt es überhaupt als Begriff? Also so, ja, so komische, krude Werbekampagnen gemacht und so und quasi die Akademisierung gebasht. Und dann ist es ja auch nach wie vor so, dass dann ein riesen Zertifikats- und Weiterbildungsmarkt dranhängt, der natürlich auch, ne, wenn es dann akademisch ist und man sich dann nicht mehr so krass abhängig macht von diesem Weiterbildungsmarkt, da ja auch eine Umstrukturierung stattfindet, dann ja, müssen die natürlich auch sehen, wo sie bleiben. Deswegen wollen sie schön ihr altes System behalten. Also das ist sehr aufgeladen, finde ich.
Aber ich meine, ich verstehe es schon, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, okay, man will eigentlich, oder man geht erstmal davon aus, dass nur 10-20% der Berufsgruppe entsprechend akademisiert sein sollten, dann wäre das jetzt ja auch irgendwie, ist das ja eigentlich keine relevante Bedrohung, oder? Für die. Also ich meine, fühlt sich vielleicht trotzdem so an, aber.
Na, ich glaube, es fühlt sich an wie eine Bedrohung und das ist natürlich, es ist auch was Neues, ne? Also irgendwie, ich habe eh manchmal das Gefühl, sie sind alle so in ihrem Hamsterrad und dann wird was Neues eher als was Bedrohliches erschaffen. Aber es ist natürlich auch so, dass man auf dem Arbeitsmarkt dann oder jetzt in der Physiopraxis muss es für mich sich auch lohnen, wenn ich studiert habe, ne? Also sollte sich ja irgendwie auch dann im Gehalt unterscheiden und Gehalt würde ich sagen, ist nicht mal das Wichtigste, sondern dass ich eben mehr Möglichkeiten habe. Also es braucht auch einen anderen gesetzlichen Rahmen einfach, dass ich das Wissen, was ich habe, auch anwenden kann, dass ich quasi davon profitieren kann, dass ich evidenzbasiert arbeite, dass ich zum Beispiel auch vergütet kriege, wenn ich eben recherchiere oder mich, ne, informiere, weiterbilde, was denn da jetzt die effektivsten Therapiemethoden sind. Und das wird halt gerade überhaupt noch nicht abgebildet. So.
Ja.
Also das sind, ja, auf vielen Ebenen quasi braucht es da ein Neudenken oder neu wurde schon gedacht, ein Neumachen.
Okay.
Ja.
Gut, wer macht denn das Nächste?
Ich mache die nächsten News, falls es darum ging.
Ja.
Es ist schon etwas Zeit ins Land gegangen, aber ich möchte nochmal probieren, die Lage zu dem, ich glaube, eigentlich wurde das nur als Gutachten, ne? Irgendwie so betitelt Gutachten und dann auch gar nicht Sachverständigenausschuss, sondern irgendwie Expertengremium oder so. Also offiziell heißt es aber Bericht des Sachverständigenausschusses nach Infektionsschutzgesetz, Paragraph 5 Absatz 9 oder so. Und der wurde ja schon weit diskutiert und ich auch schon ein bisschen zurück, aber wir probieren nochmal auf ein paar Sachen da einzugehen. Und zwar steht erstmal, warum kommen die überhaupt zusammen oder saßen die zusammen? Im Infektionsschutzgesetz wurde in Paragraph 5 Absatz 9 festgeschrieben. Ich zitiere jetzt hier nur sehr auszugsweise. Das Bundesministerium für Gesundheit beauftragt eine externe Evaluation zu den Auswirkungen der Regelung in dieser Vorschrift und dann, worum es da alles geht. Und deswegen wurde überhaupt dann gesagt, okay, alles klar, dann wollen wir das auch entsprechend berufen. Und dazu wurde also eine Expertenkommission einen Sachverständigenausschuss, jetzt fange ich auch schon an hier, im Sommer 2021 berufen. Und die hatte auch erstmal durchaus gute Mitglieder. Christian Drosten war ja dabei, wenn auch nur kurz. Dann Jutta Almendinger, Rolf Rosenborg, Kai Krömer, Hendrik Streh, Gute Teichert, mehrere Jura-Profs. Also durchaus jetzt Personen, die, kann man jetzt bei einzelnen sozusagen Positionen unterschiedlicher Meinung sein, aber die jetzt zumindest erstmal eine grundlegende Expertise haben oder wissenschaftlich dafür geeignet scheinen, eine Maßnahmenevaluierung durchzuführen. Und da es ja auch viel um juristische Fragen geht, jetzt auch nicht verwunderlich, dass da einige Jura-Profs dabei sind, weil es ja dann immer auch um die Verhältnismäßigkeit von juristischen Einschränkungen etc. gehen sollte. Also insgesamt ist es also schon interdisziplinär geworden, aber schon auch etwas ungleich verteilt. Und ein Drittel sind Juristinnen, 18 Personen sind es insgesamt, also 6 JuristInnen, 3 VirologInnen, Epidemiologie ist eigentlich nicht so richtig abgebildet, Statistiker ist auch niemand dabei, also der irgendwie die Daten da nochmal ordnen kann oder so. Die ambulante Versorgung fehlt, wenn ich nichts übersehen habe, die Pflege fehlte, naja. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, wie kommt denn das zusammen? Zustande, das kommt dann so zustande, dadurch, dass die Teil von der Bundesregierung besetzt wird, ein Teil von der Bundestagsfraktion und da halt jede Fraktion halt den einschickt, worauf sie diese Lust hat. Ja. Und das führt dann unter anderem dazu, wie eine sehr ausführliche und lesenswerte Recherche der RIF-Reporter, die werden verlinken in den Shownotes, dann auch führt dann auch dazu, wie die da aufzeigen können, dass auch jemand aus der Querdenker-Szene da drin sitzt. Das passiert nämlich dann, wenn die AfD-Bundestagsfraktion auch Mitglieder besetzen darf. Ja, na gut, jetzt kann man denken, na gut, das ist jetzt vielleicht einer unter 18, das kriegen wir vielleicht auch irgendwie, macht jetzt auch keinen, nicht den Kohlfett, aber ist natürlich trotzdem, hat diese Person ja auch Stimmrecht und wird irgendwo Dinge unterbringen in diesem Bericht, die sonst vielleicht nicht drinstehen würden. Na gut, jetzt einmal ein bisschen zum Inhalt, das wurde schon ausführlich in den Medien, kann man schon sagen, vielleicht zerrissen, ne? Oder auf jeden Fall machte sich aus dem, was ich gelesen habe, eher so ein bisschen Enttäuschung über diesen Bericht.
Ja, ich glaube, es war eine Frage des Erwartungsmanagements, oder? Der wurde ja so groß angekündigt.
Ja,
aber
das würde ich auch sagen.
Zum Ende der Einschätzung.
Genau. Und im Grunde genommen steht zu vielen Punkten drin, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist so ein bisschen die Hauptaussage. Und das stimmt auch für einige Teile auch. Das würde ich schon auch so sagen, dass man explizit für Maßnahmen, die in Deutschland beschlossen wurden, das so genau nicht sagen kann. Unter anderem, und das wird auch bemängelt von dem Bericht oder im Bericht, dass hier quasi auch nie eine Begleitevaluierung von irgendwelchen Maßnahmen aufgelegt wurde. Also wir haben uns nie gefragt, wenn wir jetzt XY umsetzen, woran würden wir messen, dass das funktioniert, abgesehen jetzt vom Rückgang der Infektionszahlen, ne? Und können wir das mal parallel erheben und beauftragen wir irgendjemanden? Also ich meine, wir haben so viel Geld rausgehauen, das wäre jetzt nicht so wahnsinnig viel teurer gewesen, da noch jemanden zu beschäftigen, hätte man es für die zweite, dritte, vierte Welle dann auch gewusst, ja. Das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Für andere Teile gibt es aber durchaus Daten und da, wo es keine gibt, sind die Schlussfolgerungen trotzdem überraschend deutlich. Das ist so ein bisschen merkwürdig und wirkt auch so ein bisschen komisch in dem Bericht. Ein Beispiel dazu ist, ich zitiere abschnittsweise aus verschiedenen Teilen des Berichts zu den Masken, dass das Tragen von Masken ein wirksames Instrument in der Pandemiebekämpfung sein kann. Fand ich schon mal interessant, dass das nur eine Kann-Formulierung ist. Ja, dann, Zitat weiter, eine schlecht sitzende und nicht eng anliegende Maske hat jedoch einen verminderten bis keinen Effekt. Also, dass die einen verminderten Effekt hat, das ist ja völlig klar. Ne? Wenn die Filterleistung nicht durch den Filter geht, das ist, dann saugst du natürlich Aerosol ein, was du sonst nicht einsaugen würdest oder was halt sonst, aber es halt so ungefiltert ist, klar, ja. Aber dass es keinen Effekt hat, das ist eigentlich ganz gut widerlegt, ne? Klar, wenn die Maske natürlich am Kind trägst.
Genau, ne? Ja.
Also wenn du das dazu zählst, das ist natürlich kein Effekt, ja. Aber solange das irgendwie deine Atemwege bedeckt ist, wenn die nicht richtig perfekt angesetzt ist, ja, hat das einen Effekt, das haben wir eigentlich schon nachweisen können, weil sich damit auch die Leute beschäftigt haben.
Aber ich glaube, das war auch das, also ich hatte nur die eine Pressekonferenz gesehen und ich glaube, das war eben das, ne? Man sieht quasi im Labor unter normalen Bedingungen hat einen super guten Effekt, aber wie es die Leute halt anwenden, das war quasi auch so ein bisschen, ne? Diese Public Health Botschaft, kriegt die Leute dazu, es richtig zu nutzen und dann hat es einen Effekt. Aber genau, wenn du mal zählst, wie viele Leute in der Bahn das Ding unter der Nase kleben haben, dann Logo, das ist dann den Effekt oder einschränkt, ja.
Genau, dann geht es noch so ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist auch Zitat, aber gerade im Hinblick auf die unterschiedlichen Bewertungen von chirurgischen FFP2-Maske nicht abschließend zu beurteilen. Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar. Da habe ich mich schon gefragt, was sie denn da genau gelesen haben, weil schon allein rein physikalisch, das machen sie an anderer Stelle ja auch, dass sie das irgendwie physikalisch begründen, ja, was sozusagen plausibel ist. Und das ist natürlich absolut plausibel, dass eine FFP2-Maske eine höhere Filterleistung hat als ein chirurgischer Mund-Nasenschutz, der auch einen Filterschutz hat, ja, gar keine Frage. Ja, deswegen wird er ja sonst eben auch häufiger verwendet, ja. Aber natürlich hat das auch ein, hat das eine bessere Filterwirkung und ist jetzt vom Handy kann es genauso schlecht oder gut funktionieren wie ein chirurgischer Mund-Nasenschutz. Ne? Also das fand ich schon ein bisschen kurios zum Teil, wie das zustande ist. Da kommen wir nochmal kurz zurück zum Gremium selbst. Kann man eigentlich gut dran ablesen, warum Drosten das Gremium verlassen hat. Der hat ja gesagt, naja, es fehlt die Zeit und das Personal für eine vernünftige wissenschaftliche Auswertung. Und ich finde, das offenbart der Bericht auch ganz gut. Denn die fordern ja dann irgendwie auch, eigentlich müsste man eine systematische Literaturrecherche machen. Und das ist oder wäre aus meiner Sicht ja genau die Aufgabe eines solchen Gremiums gewesen. Ne? Also, dass man sagt, okay, wir setzen uns hin, wir haben folgende Fragestellungen, das sind ja dann sogar ganz viele, mehrere, ne? Und dann braucht man eben entsprechend Zeit, um da systematische Literatur zu screenen und dann zu entsprechend zu sagen, okay, das ist für unseren Fall nicht anwendbar und diese ganzen Studien aber schon und gucken dann da raus. Ne? Dann wären Studien vielleicht auch nicht selektiv ausgewählt worden, welche irgendwie in die politische Zielsetzung passen, sondern eben halt systematisch. Ich finde, der Bericht beschreibt das auch selbst ganz gut, ja, in der Executive Summary, wenn man die mal liest. Ich zitiere noch einmal kurz länger. Durch die Erfüllung des Auftrags und Anspruch durch die Evaluationskommission wurde erheblich dadurch erschwert, dass sie zur Bewertung der auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen erst im Nachhinein aufgefordert wurde. Ferner fehlte eine ausreichende und stringente begleitende Datenerhebung, die notwendig gewesen wäre, um die Evaluierung einzelner Maßnahmen oder Maßnahmenpakete zu ermöglichen. Mit dieser Einschränkung musste die Evaluationskommission müssen wir als Gesellschaft umgehen. Außerdem ist festzuhalten, dass die Evaluationskommission für eine umfassende Evaluierung dieser Fragestellung weder personell ausgestattet war, noch einen ausreichend langen Evaluationszeitraum zur Verfügung hatte. Ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen bitter, ne? Dass wenn man sagt, okay, jetzt wollen wir aber wirklich wissen, was denn irgendwie wie gut und wie sinnvoll war und was wir davon wieder einführen im Zweifelsfall für den Herbst, dann braucht man da mehr Zeit. Ne? Und dann eben halt auch ein Team, wo man sagt, okay, das ist hier eine Geschäftsstelle, eine kurzzeitige, ja, die ist jetzt hier mit guten Wissenschaftlern besetzt und die haben jetzt hier die Aufgabe und die Ressourcen, die Studien zu screenen und zu lesen. Ne? Weil das passiert ja normalerweise dann.
Ja, aber trotzdem, also ich muss auch sagen, also durch den Kongress habe ich ja sehr viele auch Studien mitbekommen oder da wurden ja auch sehr viele Studien vorgestellt quasi, ne? Also Armut und Gesundheit. Und alle Studien, die gemacht wurden, wurden ja also relativ schnell aufgesetzt und hatten eigentlich eine super riesen lange Liste an Limitationen, weil das ist halt tatsächlich das Problem, wie kannst du so Einzelmaßnahmen dann noch auseinanderhalten? Es gab ja total oft Maßnahmenpakete, und dann quasi in einem riesengroßen Umfang zum Beispiel, ne? Und welche Parameter nimmst du dann eben her? Du hast ja nicht mal quasi bei den, wenn du jetzt sagst, du guckst dir die reinen Infektionszahlen an, das sind halt die PCR-Tests, die gemacht werden. Aber das ist ja wieder mega unterschiedlich, wer macht wie PCR-Testung. Also nicht mal die kannst du jetzt annehmen, angucken. Und ich glaube, es war ein Credo, war ja auch Mut zur Stichprobe, also dass man mehr hätte quasi auch Stichproben dann rausnehmen müssen und dann hochskalieren müssen. Aber ich finde die Datenqualität, also irgendwie hat jeder irgendwas zu Corona geforscht, aber wenn du dir halt die Qualität anguckst der Studien, sind die meisten halt schlecht oder mit so großen Limitationen versehen, dass du es wieder nicht nutzen kannst. Also ich weiß gar nicht, ob so viel, ein riesen Personalstab und so viel mehr Zeit wirklich das oder die beiden Punkte waren, an denen es gehangen hat, ehrlich gesagt.
Nee, du hast schon recht, ne? Also natürlich wäre eine vernünftige Datenlage und auch eine Begleitevaluation sozusagen von Anfang an oder meinetwegen spätestens ab der zweiten Welle, ja, wo man jetzt gemerkt hat, dass das irgendwie nicht direkt wieder weggeht, noch besser gewesen. Aber wenn man sich da sozusagen entsprechende Bewertungen hofft, dann muss man denen auch entsprechend Zeit geben, sozusagen vernünftig Literatur entsprechend zusammenzutragen, ja, zu all den Fragestellungen. Klar. Und das war ja nicht gegeben und es gab ja auch offenbar keine personellen Ressourcen, so etwas zu machen. Ne? Das ist dann schon, also das ist so ein bisschen, also wenn man da, oder man darf halt keine Erwartungen daran schüren. Ne? Ja, das wäre ja die andere Alternative gewesen.
Genau,
ne?
Das meinte ich vorhin mit dem Erwartungsmanagement. Ne? Es wurde ja, ich weiß gar nicht, auch parteienmäßig, aber so nach dem Motto, ja, wir warten auf dieses Gutachten, also das im Vorfeld schon so hochgehoben und erst dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Und ich glaube, dann dachte jeder so, danach gibt es einen Fahrplan, aber ja.
Ja, den gibt es jetzt nicht. Noch ganz kurz möchte ich hinweisen auf ein sehr lesenswertes Interview, das Hinak Feldwisch-Entrup für die FAZ mit Rolf Rosenbrock geführt hat, der als Mitglied der Kommission oder des Rates dann natürlich den Bericht etwas in Schutz nimmt, aber auch aufzeigt, was leider alles nicht möglich war. Und das lohnt sich auf jeden Fall einmal durchzulesen. Mhm. Und dann sind wir mit den langen News, das waren wirklich lange News, auch schon durch und haben noch ein paar kurze News.
Genau, da fange ich gleich mal an. Mir ist heute eine coole Crowdfunding-Kampagne über den Weg gelaufen. Ich finde es ein sehr spannendes Projekt. Und zwar hat sich eine Gruppe von Gesundheitsfachberuflern zusammengetan und das, ich weiß nicht, Therapia-Festival sich ausgedacht. Und zwar einfach mal zu sagen, hey, wir machen mal nicht, also machen einfach mal ein Festival. Junge Leute haben Bock auf Musik und zu tanzen. Und tagsüber gibt es quasi für alle Gesundheitsfachberufe, also auch interprofessioneller Gedanke, eben so kleine Vorträge zum Lymphsystem oder wie auch immer. Also die haben schon quasi ein Line-up. Und
zum Lymphsystem, okay, cool.
Naja, also genau, halt so thematisch, inhaltlich quasi so Vorträge und so weiter. Und sie suchen aber quasi noch, also wer noch ein paar Scheine rumfliegen hat, auf Startnext gibt es da eben eine Crowdfunding-Kampagne, dass sie das umsetzen können dann im September. Und ich packe den Link in die Shownotes, da sind auch alle Infos drin. Also wer selber Lust hat, da hinzugehen. Ich fand die Idee einfach richtig cool. Genau, das von meiner Seite. Philipp, du hast auch noch eine Kurznews.
Ja, ich war und bin mir bis jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich das, also die Kurznews werde ich schon noch bringen. Das Problem ist, als ich diese Kurznews aufbereitet hatte, kam so eins zum anderen. Also es ist eine Kurznews aus den USA, die kann ich auch gleich, wie auch immer, erstmal so, ne? Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir die jüngste Entscheidung Roe v. Wade ja nicht kommentiert haben hier.
Stimmt,
bis jetzt. Und das ist natürlich auch, aber andererseits liegt es jetzt auch schon wieder so weit zurück und es gibt so viele Berichte dazu, dass wir das nicht selber aufgreifen können. Oder dass es keinen großen Sinn macht, das vielleicht zu machen. Ich habe auch ein paar, oder ich werde vielleicht ein paar Links zu anderen Podcasts in die Shownotes reinpacken, die ich da in dem Kontext ganz hörenswert finde, insbesondere dieses The Daily von der New York Times. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mir echt Sorgen um die USA mache. Also nach wie vor, es gab ja immer so ein großes Aufatmen, nachdem Trump abgewählt wurde. Aber im Prinzip hat sich, man muss sich immer noch Sorgen machen. Also das auch als Warnung in die Welt, wer auch immer da Möglichkeiten hat sich zu engagieren, sei aufgefordert und unterstützt und soll Bescheid sagen, wenn wir helfen können. Weil zumindest die Umfragen, die jetzt für die Midterms laufen, es ist unvorstellbar, dass diese Trump-Republikaner tatsächlich noch mit einer Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus rechnen können, also einer Rückeroberung der Mehrheit. Mhm. Und ich weiß nicht, als Außenstehender, ich weiß nicht, unvorstellbar eigentlich, also gerade nach dieser 6. Januar-Aufbearbeitung, ist es ja wirklich erschreckend, was da rausgekommen ist. Wie auch immer, jetzt zu den Kurznews, damit wir damit irgendwie auch abschließen können. Und die trage ich jetzt natürlich mit einer kleinen Portion, nee, eigentlich mit einer dicken Portion Schadenfreude. Auf der Titel aus dem ZDF ist Sterben Republikaner früher als Demokraten? Ich fasse mal kurz zusammen. Also es geht um die Lebenserwartung in demokratisch regierten Bundesstaaten versus republikanisch dominierten Bundesstaaten, womit natürlich die Frage ist sozusagen, das ist ja nicht die Republikaner oder die Demokraten, sondern das Problem ist alle Menschen, die in diesem Staat leben, betrifft das ja. Und die Zahlen gelten nur bis 2009, also die Vergleichszahlen sind 2000 bis 2019. Das heißt also, Pandemie ist da nicht berücksichtigt. Und ich würde jetzt auch mal unterstellen, die Entscheidung Roe v. Wade wird auch nochmal einen Einfluss auf diese Statistik haben. Auf jeden Fall, die Lebenserwartung in demokratisch regierten Bundesstaaten steigt leicht, wie man das so erwarten kann. Und in republikanisch dominierten stagniert sie seit Jahren. Zur Pandemie hier auch mal ein Zitat aus dem Beitrag aus einer Analyse der New York Times. In Bezirken, in denen die Republikaner mehr als 60% der Stimmen, also bei der Präsidentschaftswahl, erhielten, starben im Oktober 2021 durchschnittlich 25 Menschen pro 100.000 Einwohner an Covid-19. Dagegen gab es in Bezirken, in denen mehr als 60% die Demokraten wählten, nur 7,8 Todesfälle pro 100. Also mehr als das Dreifache.
Hat das auch mit dem Alter zu tun?
Der Beitrag selbst, also wir sind ja auch Zitate eines Interviewpartners, der meinte, es ist eher sozusagen die Staaten haben Masken verweigert, die Staaten haben den Zugang zu Impfstoffen sozusagen nicht so gefordert und sozusagen die Bevölkerung aufgefordert, sich impfen zu lassen. Die haben Zugang zum Medicaid-System nicht so weit aufgemacht, wie das in demokratisch regierten Bundesstaaten so ist. Also es ist natürlich eine ganze Latte und das zu reduzieren auf irgendwie einen Faktor, aber in der Konsequenz ist es halt so fast das Dreifache an Todesfällen.
Ich habe mich immer gefragt, ob das irgendwann mal tatsächlich auch Wahlauswirkungen haben wird und bin aber gar nicht so sicher, ob das tatsächlich irgendwann mal sich sozusagen positiv auf eine Wahl auswirkt, weil ich glaube, dafür sind es dann doch immer noch zu wenige.
Die gestorben sind, oder was?
Ja.
Okay, also ich teile die Schadenfreude, das ist ja schon mal etwas beruhigend. Es ist sehr frustrierend. Also zumal ich in dem, was ich in meiner Bubble wahrnehme, ist tatsächlich eine hermetisch abgegrenzte Informationsbubble in den verschiedenen politischen Feldern gibt. Also die tatsächlich davon nichts mitbekommen. Also Trump ist immer noch der Erlöser. Ach, das ist wie auch immer. Ich fange nicht an, weil dazu käme ich dann, in meinem Rant, den ich hier aufgeschrieben habe, kam ich auch auf Paragraph 218 in Deutschland, weil meines Erachtens gibt es da auch Bezüge zu. Aber gut, ich höre mal hier auf. Claudi, jetzt
ja, ich glaube, ich habe die, nee, ich habe noch eine Mini-Kurz-News.
Wunderbar.
Genau, einfach weil jetzt vor 2 Wochen das Zukunftsforum Public Health stattgefunden hat unter dem Fokus Klimawandel und Gesundheit und sie einen Call for and to Action veröffentlicht haben mit Handlungsempfehlungen für die Politik und die Public Health Community. Und auch den Link packen wir in die Shownotes. Jetzt aber zum Interview. Ja, hallihallo auch von meiner Seite. Wenn ihr die Aufnahme hört, liege ich vielleicht schon in der Hängematte. Aber ich war für euch vorher schon ein bisschen produktiv und habe mit Andreas Alt gesprochen. Nämlich zu einer Neuauflage seines Buches, was er zusammen mit den Kollegen Joshua Reis und Maximilian Herbst rausgebracht hat. Die Physiotherapie Grundlagen. Und ja, ich finde, die Jungs gucken dabei ganz schön in die Zukunft, versuchen innovative Ansätze für die Physiotherapie zu definieren. Und ja, was genau quasi die Utopie ist und wo es hingehen soll für die Physiotherapie der Zukunft, das bespreche ich jetzt mit Andreas. Hallo Andreas, schön, dass wir uns heute kurz zusammenschalten können. Magst du vielleicht, bevor wir mit den Fragen starten, ganz kurz was zu dir sagen?
Ja, hallo Claudia, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, heute bei euch berichten zu dürfen.
Gerne.
Und ja, zu meiner Person, also ich bin Physiotherapeut und derzeit schwerpunktmäßig mit meinem Doktorat beschäftigt, an der Uni Lübeck, auch im Zusammenhang mit der Physiotherapie. Und nebenbei eben auch noch Autor von Fachbüchern, was mir sehr viel Freude bereitet und sich da auch jetzt ein aktueller Anlass ergeben hat, weswegen ich bei euch sein darf.
Genau, da sprechen wir gleich nochmal drüber aus Interesse. Was ist denn dein Doktorthema?
Ja, vielen Dank. Das Doktorthema bezieht sich eigentlich grundsätzlich auf Adherence, genauer genommen auf Adherence im Zusammenhang mit physiotherapeutischen Methoden und mit einem bestimmten Beschwerdebild, was derzeit ja ziemlich kursiert und wo in der Hinsicht aber auch sehr wenig verstanden wurde, auch aus der qualitativen Richtung heraus. Nämlich ja letztendlich muskuloskeletale Beschwerden auf der chronischen Ebene. Genau, und da bin ich eben ja tatsächlich am Forschen im Moment, ja.
Ja, spannend. Aber am Anfang, Mitte, Ende, ist das Ende schon absehbar?
Es ist tatsächlich absehbar.
Wow.
Allerdings fehlt mir da jetzt noch eine relativ große Hürde, die ich jetzt demnächst dann konkret angehen werde. Und ja, da hoffe ich einfach, dass das alles gut klappt, weil so eine Art von Projekt habe ich selber noch nie erfahren. Und da bin ich natürlich jetzt auch so ein bisschen angespannt in der Richtung. Aber ich freue mich sehr darauf. Das hat was sehr Spezielles für mich und ja, macht sehr viel Spaß letztendlich auch zum Glück.
Ja, Daumen sind gedrückt. Ja, ist ja manchmal so ein Hürdenlauf oder
absolut,
oft ein Hürdenlauf.
Vielen Dank.
Ja. Genau, aber vielleicht nochmal zurück oder gern zurück zu dem Anlass, zu dem aktuellen, der uns zusammenbringt. Ihr habt ja ein Buch quasi wieder aufgelegt oder neu in der neuen Version rausgebracht, nämlich die physiotherapeutischen Grundlagen. Darin nehmt ihr den Begriff Physio to Future häufig auf. Was genau meint ihr denn damit?
Ganz genau. Also Physio to Future ist ein Ziel letztendlich und ist entstanden aus einer konkreten Utopie. Ich versuche das mal ganz kurz zu fassen. Also ich versuche mich mal ganz kurz zu fassen in der Hinsicht, weil das ist natürlich zusammenhängend mit vielen Elementen. Aber letztendlich bedeutet das einfach, ja, eben recht utopisch erstmal, die perfekte Physiotherapie stattfinden dann eben in der Zukunft. Und ja, wir verstehen darunter eine selbstgesteuerte, medizinisch relevante Disziplin im Gesundheitswesen, die eben auch vor allem nachhaltig effektiv ist. Und was mir besonders wichtig ist, das Potenzial von, wir haben das dann als verantwortungsbewusste Physiotherapeutinnen beschrieben, einfach um wirklich zu zeigen, dass wir alle ins Boot nehmen wollen und die dann eben nachhaltig effektiv ist und motivierte, verantwortungsbewusste Fachleute wirklich zu fördern. Und vielleicht noch ganz, ja, für manche ganz interessant, ich habe einfach die Zeitform, die deutsche Zeitform Futur 2 für das verwendet, womit man einfach sich imaginär sozusagen in die Zukunft versetzen kann und von der Zukunft aus zurückblicken kann, was in der Gegenwart passiert ist, damit diese Situation in der Zukunft, in der man sich imaginär befindet, dann wirklich auch eingetreten ist. Jetzt ist es so, dass da wirklich auch nur ein gewisser Prozentsatz von dem, wenn eintreten würde, aus diesen Elementen, die die Physio to Future ausmachen, hätte das eigentlich schon in gewisser Weise funktioniert.
Okay, ja, spannend. Ja, ich meine, so eine Utopie ist ja immer sehr, sehr komplex und immer ja irgendwo die Frage, wird man diesen Zustand jeweils erreichen?
Genau.
Ja, aber wie identifizierst du dich denn mit deiner Profession, also der Physiotherapie?
Das ist kurz gesagt ganz einfach. Also ich identifiziere mich damit im Zeichen der Physio to Future. Das ist so die kurze Antwort darauf. Und jetzt versuche ich es noch ein bisschen konkreter. Und zwar, die Physiotherapie ist für mich eine, für mich selbst, eine autonome, medizinisch relevante, evidenzbasierte, nachhaltig effektive und vor allem auch respektierte Disziplin im Gesundheitswesen. Und die sollte auch nicht mehr nur nach den Bedürfnissen der Patientinnen, die ja zweifelsfrei natürlich ganz wichtig sind, aber trotzdem auch vor allem auf die Bedürfnisse der Physiotherapeutinnen direkt handeln und sich ausprägen und entwickeln dahingehend.
Und was genau meinst du mit Bedürfnissen der PhysiotherapeutInnen?
Also das ist auch ein sehr weit gefächerter Begriff vielleicht und der entstand aber eigentlich aus den Erfahrungen, die wir jetzt auch gesammelt haben und da gibt es also auch wissenschaftliche Arbeiten sogar dazu, die kann ich euch auch mal separater noch mitteilen. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel PhysiotherapeutInnen immer, also immer mehr muss man vorsichtig sein, aber es gibt auf jeden Fall sehr häufig Burnout-Fälle und auch depressive Anzeichen, die durch diesen Beruf entstehen, was in diesen Untersuchungen auch konkretisiert wird. Und zusätzlich kommt natürlich auch noch der Faktor, den ich so mit dem physiotherapeutischen Dilemma auch verbinde. Die Ausbildungen werden immer besser. Dadurch werden auch, also es kommt immer mehr auch zu ja, wissenschaftlichen Ausbildungen und so weiter, die eigentlich sehr viel auch motivieren und sehr viel Positives vermitteln. Und letztendlich muss ich dann aber schauen, dass ich diese Qualitäten, also dieses Potenzial, was daraus entsteht, dass ich das letztendlich auch in die physiotherapeutische Klinik, in die Praxis übertragen kann. Und das ist dann nicht mehr nur gegeben durch die bisher bekannten berufsgesetzlichen Methoden, sondern das braucht dann ein Umdenken. Da müssen neue Möglichkeiten entstehen, mehr Verantwortung muss gegeben werden. Es muss wirklich zu einer relevanten Umsetzbarkeit dieses Potenzials kommen, dass sich also die nachfolgenden oder auch die aktuell motivierten Physiotherapeutinnen wirklich, dass die motiviert bleiben und dass die sich da wirklich wohlfühlen und die beste Qualität, dass die dann auch umsetzbar gemacht wird letztendlich.
Das klingt ja eigentlich nach einem Ziel, was, glaube ich, jeder sofort unterschreiben würde. Aber was siehst du denn für Hürden, dass das erreicht wird?
Wäre schön, wenn das schon mal jeder in der Form so unterschreiben würde.
Nicht weil der Fall, okay, schade.
In der Demokratie, dann hätten wir das erreicht, genau. Aber Ich verstehe das Argument und ich hoffe, dass es soweit stimmt. Ja, ich vergleiche das immer gern mit der Energiewende. Es gibt ja seit vielen Jahren effektive und auch relevante Pläne und auch Umsetzungsversuche zur Integration von, ja, wie wir sagen, diese evidenzbasierten Ansätze in die theoretische und die klinische praktische Physiotherapie. die ja ein wesentliches, also ein Herzstück unter anderem der Physio2Future darstellen und auch eben dieser modernen Physiotherapie, sage ich jetzt mal. Mhm. Jetzt fehlt aber oft, und ich meine das nur plakativ jetzt, die Marktfähigkeit von solchen Strategien und Methoden, um die jetzt zum Beispiel in der Ausbildung wirklich fundiert, standardisiert einzusetzen und dann auch in die Praxis. Das heißt, die Barriere besteht eigentlich letztendlich aus einer eher ja, konservativ veranlagten Anschauung auf das, mhm. was wichtig und relevant ist mhm. und verlangt eigentlich letztendlich, ja, kurz gesagt, eine Ausbildungsreform, mhm. die dann sozusagen die Evidenz als essentielles und attraktives Kriterium in die Ausbildung einbinden lässt. Mhm. Und das wäre dann halt letztendlich die Akademisierung, die sich dafür am besten eignen würde. Mhm. Das ist wahrscheinlich der einfachste Hebel. Und zudem benötigen wir aber auch, weil das ist dann die andere Barriere, Gesetzesänderungen, mhm. welche eben diese vorhin angesprochene Potenzialentfaltung der Fachleute dann wirklich auch ermöglichen würde.
Ja, ja.
Da wäre mein Stichwort, um die Barriere zu beschreiben, Zertifikatspositionen oder eben die Abschaffung der Zertifikatspositionen, ein Austausch von Qualitätsnachweis und mhm. Repräsentation.
Ja. Ja, also ich würde es unterschreiben.
Freut
ja,
mich
vielleicht,
schon
mal sehr. Genau, können wir ja mit dem kurzen Interview und vielleicht auch die Leute, die quasi dann euer Buch lesen, vielleicht ein bisschen mehr Menschen dazu bringen, das auch zu unterschreiben oder da weiter zu diskutieren. Und ich spreche jetzt einfach mal für dich und das gilt gleichwohl auch für mich, dass wir auch immer offen sind dafür, Diskurs und quasi darüber ins Gespräch zu kommen. Was sind vielleicht noch Barrieren, die wir nicht sehen und teilen die Menschen quasi unsere Utopie auch? Und wollen da in dieselbe Richtung der Zukunft oder eben nicht.
Mhm.
Genau, weil wir nur jetzt ein Kurzinterview machen. Andreas, ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, für deine Infos. Wie gesagt, wer mehr lesen will, der Link zu dem Buch packen wir sicher in die Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir im Gespräch bleiben. Danke dir.
Vielen Dank. Würde mich auch sehr freuen. Tschüss.
Gut, und in diesem Sinne gebe ich dann wieder zurück an Pascal und Philipp. Und ihr könnt auch die restliche Episode hören. Viel Spaß.
Ja, ich will heute ein kleines Projekt vorstellen und vielleicht gleich als Vorwarnung, wenn im Hintergrund irgendwelche Wellensittiche zu hören sind. Zurzeit ist wieder Urlaubszeit und meine Kinder sind weg und ich darf hier die Wellensittiche mit betreuen. Insofern dafür eine Entschuldigung. Aber jetzt zurück zum Thema. Seit knapp 10 Jahren sind Behandelnde ja per Gesetz verpflichtet, Patientinnen und Patienten umfassend und verständlich über Behandlungsoptionen aufzuklären. Und nun war ich Ende Juni bei einer Pressekonferenz, bei der die Ergebnisse eines Modellprojektes am UKSH vorgestellt wurden, Share to Care. Wie ich dazu kam, vielleicht auch, die treuesten HörerInnen unseres Podcasts kennen vielleicht noch Dr. Christian Weimeyer. Der hat mal eine kleine medizinhistorische Reihe zu den Heldinnen der Gesundheit für uns gemacht. Also nochmal herzlichen Dank dafür, aber jetzt zurück zum Thema. Ich war also auf der Pressekonferenz, auf der diese Ergebnisse dieses Modellprojektes am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein vorgestellt wurden. Konkret ging es um das Projekt Making SDM, also Shared Decision Making Reality. Also es geht um gemeinsame Entscheidungsfindungen. Und ich zitiere vielleicht, bevor ich jetzt ein paar O-Töne gleich einspielen werde, mal aus dem Statement. Die Evaluation ergab, dass das Programm sowohl praktikabel als auch wirksam ist. Die 4 Module wurden in 19 von 22 Einzelkliniken und das auch trotz der Pandemie implementiert und für 80 medizinische Fragestellungen wurden Entscheidungshilfen erarbeitet, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch gut verständlich sind. Und zwar die 4 Module, die teilweise auch in den Statements dann auch vorgestellt werden, sind zum einen das Training für Ärztinnen als erstes Modul, als zweites Modul Entscheidungshilfen, drittens Einbindung aller Pflegekräfte und viertens die Aktivierung der Patientinnen. In meinen eigenen Worten ging es also darum, Patientinnen zur Mitentscheider in ihrer eigenen Therapie zu machen. Neben vielen Informationen darum herum fokussiert sich das Ganze ja dann irgendwann auch um das Aufklärungsgespräch herum. Und jetzt habe ich aus meiner eigenen Pflegezeit ganz üble Aufklärungsgespräche in Erinnerung, hatte aber irgendwie die Hoffnung, dass sich das irgendwie verbessert haben sollte. Und so stellte auch Gerhard Schröder vom Deutschlandfunk am Ende der PK eigentlich die beste und wichtigste Frage, nämlich ist das nicht eigentlich alles Banalität und sollte das eigentlich im Alltag sein? Hier zunächst die Frage von Gerhard Schröder vom Deutschlandfunk. und auch gleich die Antwort von Herrn Professor Friedemann Geiger vom Kompetenzzentrum Shared Decision Making.
Ja, Gerd Schröder, Deutschlandfunk. Ich habe eine ganz simple Frage. Das leuchtet ja alles total ein, aber wenn ich höre, lese, es geht darum, mit dem Patienten auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist seit 10 Jahren gesetzlich verankert. Mit jedem Arzt, mit dem ich spreche, der würde mir sagen, natürlich machen wir das. Wir reden mit dem Patienten auf Augenhöhe. Insofern scheint das ja fast eine Banalität.
Es ist manchmal der Unterschied zwischen einer Aufklärung, nachdem ein Arzt oder eine Ärztin eine Entscheidung schon getroffen hat, wird dann ein Informed Consent durchgeführt, eine Aufklärung über die Option, die demjenigen Behandler eben am plausibelsten erscheint. Und das ist auch gut gemeint, das ist überhaupt keine Frage, ne? Das ist aber etwas anderes als eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Und dafür ist schon der erste Schritt entscheidend. Im ersten Satz nach Smalltalk zur Begrüßung muss klar werden, heute steht eine medizinische Entscheidung an. Punkt. Nur wenn dieses Statement in welcher wörtlichen Ausführung auch immer getroffen wird, ist man als Patient überhaupt bereit mitzudenken. Ah, es steht eine Entscheidung an. Ich soll mir nicht einfach nur anhören, was die nächsten Schritte sind, sondern es soll was entschieden werden. Der zweite Satz, der fallen muss und der einfach nicht fällt normalerweise bei untrainierten Ärztinnen und Ärzten, ist, aus der Medizin heraus gibt es mehrere vertretbare Möglichkeiten, mit dieser Entscheidungssituation umzugehen. Und jede Therapieoption hat Vor- und Nachteile. Deswegen kommt es auf Ihre Einschätzung, auf Ihre Gewichtung dieser Vor- und Nachteile an, welche dieser Möglichkeiten zu Ihnen persönlich und Ihrem Lebenskontext am besten passt. Und spätestens, wenn ich das gehört habe, dann ist klar, oh, es kommt auf meine Beteiligung an. Das ist ein Unterschied. Und das braucht es, diese beiden Dinge braucht es, um alles Weitere ein wirklich aktiver Mitbeteiligung zu machen. Und dann gibt es ein paar weitere Dinge. Wie erklärt man eigentlich Wahrscheinlichkeiten so, dass Patienten die verstehen können? Welche Medien nutzt man zum Beispiel auch die Entscheidungshilfen? Und das sind dann weitere Dinge. Aber schon alleine diese primäre Weichenstellung ist essentiell. Und ich weiß nicht, wie oft Sie, wenn Sie an Ihre eigenen Arztkontakte denken, solche Statements gehört haben.
Ich bin leider selber zu selten beim Arzt, Asche auf mein Haupt, aber zumindest habe ich tatsächlich so eine Situation der Mitentscheidung nicht, zumindest nicht bewusst in Erinnerung. Wie dem auch sei, neben dieser Einschätzung geht es dann natürlich dann auch um die Frage, welche Vorteile hat es, Patientin zur Mitentscheiderin ihrer eigenen Therapie zu machen für den Therapieerfolg auf der einen Seite, aber vielleicht gibt es ja auch, und das nehme ich natürlich vorweg, es gab natürlich auch Effekte auf die Kostensituation. Und dazu spiele ich jetzt 2 O-Töne von Professor Dr. Daniela Berg ein. Sie ist die Direktorin der Klinik für Neurologie am UKSH. Als aber auch von Thomas Ballast, er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der TK, die das Projekt auch gefördert hatte, beziehungsweise das war zunächst ein Projekt des Innovationsfonds, aber jetzt sozusagen, um auch die Lücke zu vermeiden, damit es nicht abbricht nach Projektende, haben sie einen sogenannten Vertrag der besonderen Versorgung, also Paragraph 140a Sozialgesetzbuch, also so einen Selektivvertrag vereinbart, um danach auch nicht in eine Lücke zu gehen. Aber wie auch immer, jetzt erstmal die beiden Statements zu den Erfolgen oder Effekten des Projektes.
Und schlussendlich ist es ja immer so im Leben, dass wenn wir selber etwas entscheiden, wir viel bereiter sind, auch es durchzuziehen, auch die Konsequenzen zu tragen. Das ist insbesondere natürlich wichtig bei Medikamenten, bei Eingriffen, die Nebenwirkungen verursachen, aber auch sonst so bei langdauernden Therapien, dass man einfach durchhält. Wir wissen, dass in Deutschland höchstens 50% der Medikamente, die für Langzeittherapien verschrieben werden, wirklich eingenommen werden. Was weder für das Gesundheitssystem wichtig oder gut ist, noch für die Patienten. Natürlich passieren auch gesundheitlich wirklich weniger gute Dinge mit den Betroffenen, wenn sie die Medikamente, die sie brauchen, nicht nehmen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass die Betroffenen hinter dem stehen, was für sie gut und wichtig ist. Und deswegen müssen sie es selber entscheiden. Also ich glaube, das ist was ganz Wesentliches gewonnen worden. Und schlussendlich wächst natürlich auch das Vertrauensverhältnis zu den behandelnden Ärztinnen und Ärzten.
Leider stellen wir in der Gesundheitsversorgung immer wieder fest, dass es zu Über-, Unter- und Fehlversorgung kommt. Auch weil bei medizinischen Entscheidungen nicht nur medizinische Gründe eine Rolle spielen. In solchen Situationen kommt es nicht immer zur bestmöglichen Versorgung für die Versicherten und die Ressourcen des Gesundheitswesens werden unnötig belastet. Studien zeigen regelmäßig, dass man hier mit SDM, Shared Decision Making, also mit gemeinsam von Behandlungsteams und Patientinnen und Patienten getroffenen Entscheidungen, wirksam gegensteuern kann. Und 90% unserer Versicherten wünschen sich genau das, eine Therapieentscheidung gemeinsam mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. Und Shared Decision Making hat auch das Potenzial, die Patientensicherheit zu erhöhen. Denn eine verbesserte Arzt-Patienten-Kommunikation reduziert Missverständnisse und vermeidet Behandlungsfehler. Außerdem geht es um die Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände und Bedürfnisse, die einen spürbaren Einfluss auf die Therapietreue haben. Die Therapie muss zum Alltag passen, ohne dass große Umstellungen erforderlich sind. Wenn diese Faktoren Teil der medizinischen Entscheidungen sind, gelingen eine verbesserte Versorgung und eine erhöhte Therapietreue. Laut Evaluation sinken die Krankenhausaufnahmen signifikant und die Krankenhauskosten werden reduziert. Damit kann jede Patientin und jeder Patient von SDM profitieren, allein schon, wenn Krankenhausaufnahmen vermieden werden und die Solidargemeinschaft der Versicherten profitiert von geringeren Ausgaben.
Und ich habe dann natürlich auch die traditionell mir ja zugeordnete Rolle des Pflegevertreters übernommen und habe dann nochmal eine Nachfrage gestellt, was denn die Rolle der Pflegekräfte in diesem Prozess ist, die ja auch als ein Modul dort gesetzt waren. Also ganz banal die Frage, ja, es gibt ein Aufklärungsgespräch, ja, es gibt natürlich eine gemeinsame Entscheidung zwischen Ärztin und Patientin. Aber diese Entscheidungsfindung fokussiert sich ja quasi auf, keine Ahnung, eine halbe Stunde Aufklärungsgespräch im Zweifelsfall eines Tages der Patientin. Was ist denn in den 23,5 Stunden, die der Patient, die Patientin dann im Zweifelsfall auch auf der Station ist? Und welche Rolle hat denn da dann die Pflege? Und dazu antwortete dann wieder Professor Dr. Friedemann Geiger vom Kompetenzzentrum.
Das intensivste Modul im Pflegebereich ist das sogenannte Decision Coaching. Da werden Pflegekräfte, und das können aber auch Physiotherapeuten oder Study Nurses sein, werden geschult, wie sie ausgerüstet mit einer Entscheidungshilfe gemeinsam mit den Patienten ein ärztliches Entscheidungsgespräch vorbereiten können. Das haben wir nicht selbst erfunden, ist aber im internationalen Bereich und auch in Deutschland sehr gut evaluiert worden. Deswegen haben wir es mit aufgenommen. Hat sehr große Effekte in Bezug auf die Berücksichtigung von Patientenpräferenzen in den nachfolgenden Entscheidungen. Verkürzt aber auch das ärztliche Gespräch. Ist auch ein willkommener Nebeneffekt, auch wenn es nicht das primäre oder initiale Ziel ist. Dann hatte ich geschildert, aber diesen Bereich ergänzt später, weil uns immer deutlicher geworden ist, welche große systemische Rolle die Pflege auch spielt. Kann man sagen, hätte man auch vorher sagen können. Wussten wir auch, aber dass es so wichtig ist, war uns tatsächlich nicht bewusst. Deswegen sind wir dazu übergegangen, neben dieser doch sehr punktuellen Einbindung von Pflegekräften als Decision Coaches auch breit die systemische Wirkung von Pflegekräften zu machen. Und ich kenne das, ich habe 10 Jahre in der Onkologie selber klinisch gearbeitet. Wenn die Pflege nicht dahinter steht, wird es nicht passieren. Und deswegen war das überfällig, dass wir das machen. Und da sind das manchmal Kleinigkeiten, dass man als Pflegekraft einen Patienten schlicht am Bettmonitor dabei behilflich ist, diese Entscheidungshilfe zu finden für seine eigene Erkrankung. Das ist dann eher so eine supportive Geschichte. Geht aber auch um den eigenen Bereich. Auch Pflegekräfte treffen Entscheidungen über den Pflegebereich dann eben. Und auch da kann man entweder Shared Decision Making machen oder man kann das nicht machen. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt und auch sowas in jeder Visite, in jeder Stationsbesprechung sind Pflegekräfte anwesend. Und wenn die merken, Moment mal, wir sind doch eine SDM-Klinik, alle noch auf dem Schirm, ne? Da reicht manchmal eine Frage, was möchte denn eigentlich die Patientin? Und so kann man Pflegekräfte auch, ich will nicht sagen zu Komplizen machen, aber zu Unterstützern des Ganzen. Was ist mein Fazit? Wir konnten zeigen, dass wir Shared Decision Making in einem ganzen Krankenhaus vollständig im klinischen Alltag implementieren können. Und durch den Selektivvertrag haben wir gleichzeitig eine Blaupause vorgelegt, wie man nun Shared Decision Making in die Regelversorgung überführen könnte.
Ja, also zusammengefasst, es scheint ein sehr spannendes Projekt zu sein. Es scheint auch ein sehr erfolgreiches Projekt zu sein. Es scheint auch ein Projekt zu sein, was unabhängig davon auch, ob es gesundheitsökonomische positive Effekte haben sollte oder nicht, was eigentlich wünschenswert wäre im Sinne auch eines wertschätzenden Umgangs zwischen ÄrztInnen, PatientInnen und weiteren Betreuungspersonen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie es denn jetzt weitergeht. Ich habe ja schon erwähnt, dass es den Paragraph 140a jetzt quasi mit einem Selektivvertrag gibt, um sozusagen die Lücke da zu schließen. Gleichzeitig ist natürlich jetzt die Frage, wie kriegt man das in die Regelversorgung? Und dazu sagte Klaus Rupp, der Leiter des Fachbereichs Versorgungsmanagement im Geschäftsbereich Versorgungsinnovation der TK, Folgendes.
Jetzt, nachdem auch die positiven Innovationsergebnisse da sind, ist jetzt der GBA gefordert, wie bei allen Projekten der neuen Versorgungsformen des Innovationsfonds, um über die Aufnahme in der Regelversorgung zu entscheiden.
Ja, also wie gesagt, ich fand es recht spannend, bin auch gespannt, wie es denn da weitergeht und damit auch Ende dieser kurzen Zusammenfassung der PK. Ja, aber trotzdem kurzes Feedback zu deinem Interview, Claudi. Ich fand, hat Lust auf mehr gemacht. Scheint ein angenehmer Gesprächspartner zu sein. Also insofern gerne mal mehr. Gut, wir sind, glaube ich, mit News und Interview durch. Es wird eine lange Episode, trotz alledem. Pascal, du hast doch noch einen Medizinmucks mitgebracht.
Ja, ich habe mich gerade schon kurz gefragt, ob ich noch einen kürzeren finde. Guck mal ganz kurz. Ich habe ja einige vorbereitet.
Wir haben das doch schon angekündigt. Lass doch, mach das Thema durch, komm.
Okay.
Außerdem werden sich im Sommer, brechen sich doch eh viele Leute irgendwas. Dann ist doch ganz
gut. Was machst du denn im Sommer?
Ich nicht, ich liege ja noch in der Hängematte.
Na, na gut. Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill. Also ich hätte was zum Nutzen routinemäßiger postoperativer Röntgenaufnahme rausgesucht. Und zwar im Deutschen Ärzteblatt Nummer 16 immer aus April diesen Jahres erschien eine Originalarbeit mit dem Titel Routinemäßige Röntgenaufnahmen nach Osteosynthese distaler Radius und Sprunggelenksfrakturen. Die wollte ich eigentlich hier vorstellen. Oh, aber dann habe ich sozusagen im Text noch gelesen, dass die, haben die schon selbst geschrieben, dass ihnen in der Randomisierung zunächst ein ordentlicher Fehler unterlaufen ist. Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass das im Flussdiagramm aber nicht korrekt berücksichtigt ist oder falsch zugeordnet ist. Da dachte ich, oh, ich nehme lieber eine Arbeit, die sozusagen, auf der die sozusagen fußt und lasse dann die hier nur noch mit einfließen. Und die Arbeit, die ich jetzt vorstelle, heißt Effect of Initial Postoperative Visit Radiographs on Treatment Plans aus 2013 im The Journal of Bone and Joint Surgery. Und zwar gibt es zum Glück in der Chirurgie die Möglichkeit, direkt im OP Röntgenbilder zu machen oder mit einem Bildwandler quasi live zu röntgen, dann auch nochmal sozusagen Sachen zu verschieben. Und das ist natürlich ein Segen, jetzt nicht nur bei komplexen Dingen wie einem Gelenkersatz, wo es dann auf die Stellung anguckt, sondern auch um zu gucken, ob die gesetzten Schrauben oder Platte denn auch wirklich jetzt nicht irgendwo reinragt oder übersteht oder sonst was und im Gelenkschmalt ist oder so. Genau, oder ob man die wieder ein bisschen zurückdrehen muss etc. Das ist also interoperativ, wird also häufiger.
War
das jetzt so schlimm?
Ich merke, ich bin schon lange genug aus der aktiven Pflege raus. Erzähl mehr von überstehenden
Schrauben. Genau, das ist also völlig normal und sinnvoll. Und die Frage hier ist jetzt gar nicht, ob das sinnvoll ist, sondern ist, wenn es danach, ja, im OP sieht alles gut aus, der Operateur ist zufrieden, muss darauf dann am nächsten Tag nochmal geröntgt werden, einfach um postoperatives Röntgen anzufertigen. Ja, das ist so ein Klassiker, der in einigen Abteilungen auf jeden Fall passiert, ja. Und jetzt zurück zur Arbeit, die haben nicht was Cooles gemacht, und zwar die Autoren, die auch alle Chirurgen sind, haben sich gesagt, dass so viel Selbstreflexion muss man auch erst haben, ja, es gibt keine Evidenz, dass das sinnvoll ist. Und wir nehmen einfach mal an, dass das nicht sinnvoll ist.
Okay.
Ja? Und lassen aus den letzten 3 Jahren OPs von uns selbst untersuchen. Ja, also auch echt ganz cool, weil man könnte sich da ja auch ordentlich gegen sperren, im Sinne von, ja, ist doch alles sinnvoll, was ich hier mache. Ne? Ob sich aufgrund der gemachten Röntgenbilder, hier also in dem Fall jetzt gar nicht direkt, sondern 2 bis 3 Wochen später, irgendeine Veränderung im Behandlungsplan ergeben hat. Und die haben 171 Patienten mit 2 Brüchen eingeschlossen und nur 15 davon hatten eine Indikation, also wo es dann wirklich nochmal daraus gab, so, da müsste man vielleicht doch nochmal röntgen, weil irgendwie Schwellung nicht zurückgegangen oder es gerötet oder Schmerzen oder so, ne? Also, dass man eine Indikation hatte. Bei allen anderen wurde es trotzdem gemacht, also weil es halt einfach Standard ist. Und aus den weiteren postoperativen Röntgenaufnahmen gab es nur eine einzige, wo sich irgendetwas zum Abschlusszustand geändert hatte. Ja? Und das blieb dann aber auch ohne klinische Relevanz, ja. Also da kann man schon sagen, wahrscheinlich ist dieses Standardding einfach auch nicht sinnvoll, ne? Sondern wenn alles gut ist, muss man das nicht machen. Jetzt ist natürlich interessant. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Arbeit aus dem Ärzteblatt, weil das eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie ist, abgesehen davon, dass, wie gesagt, nur ein bisschen was in der Randomisierung innerhalb der Studie schiefgelaufen ist, aber trotzdem ist es ja gelaufen und da wurde verglichen bei Patienten mit Handgelenk- und Sprunggelenkfrakturen. Und die eine Gruppe erhielt quasi wie hier Standard am Tag 1 nach der OP am postoperativen Tag 1 ein Kontrollröntgen. Und bei der anderen Gruppe wurden die intraoperativen Bilder zweitbegutachtet, also von jemandem. Mhm. Und nur wenn diese Person Bedarf sah, wurde nochmal geröntgt. Und das führte natürlich zu deutlich weniger Röntgenaufnahmen, ja. Und insgesamt erfolgten dann nur bei 12 von 300 Patienten eine Änderung des Behandlungsplans, darunter 4 in der Kontrollgruppe und 8 in der Gruppe sozusagen ohne Röntgen, also mit der Änderung, dass nicht standardmäßig geröntgt wird. Also gibt es keinen, aufgrund der Fallzahlen da keinen statistisch signifikanten Unterschied. Also auch das bestätigt das Ergebnis, dass ein standardmäßiges postoperatives Röntgen vielleicht sich gespart werden kann und das indikationsspezifisch erfolgen kann und damit natürlich sowohl Kosten als auch ja, Strahlenbelastung ganz enorm vermieden werden kann.
Danke.
Cool, interessant.
Das sind, ja, Leute, haben wir neu gedacht, ja, und haben jetzt einen konkreten Vorschlag zur Ressourcen.
Wie die GKV-Spangen. Toll.
Ja. Mensch. Gut, sind wir durch. Ich musste, wir haben so lange nicht aufgenommen, dass ich ganz schnell gerade gucken musste, wie mein Abschlussspruch war, ne? Ob es macht gesund, bleibt gesund ist. Und dann war ich so verwirrt. Gleich muss ich sagen, muss ich nochmal nachgucken. Wie traurig ist das? Also, jetzt kommt auch noch die Sommerphase.
Ja, und ich verabschiede mich.
Du, ja, toi toi toi. Wir wünschen dir, dass es klappt.
Ich weiß nicht, was noch bei, vielleicht breche ich mir noch was.
Nein, nicht lieber mal.
Also dann kein postoperatives Röntgen, das heißt. Ja.
In diesem Unsinne. Bleib gesund, mach gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.